Herzlich willkommen zum nächsten Teil unserem Ausflug ins Arbeitsrecht mit Dr. Fabian Schmeisser, Partner der Kanzlei Bender-Harrer-Krevet, Fachanwalt für Arbeitsrecht, der uns für alle Fragen rund um den zahnmedizinischen Arbeitsvertrag zur Verfügung steht. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist.
Gerne. Das Thema Fortbildung ist in Zahnarztpraxen sehr beliebt und sehr willkommen auch. Zahnmedizinisch ein sehr fortbildungsintensiver Beruf und ich habe viele meiner Mandanten investieren, die das erste Jahr der Assistenzzeit bis hin zur Niederlassung und noch weit darüber hinaus viel, viel Geld in ihr sogenanntes Humanvermögen, also was kann ich an Fähigkeiten und Fertigkeiten mir aneignen. Die Fortbildungen sind oft zu 90% spezifisch auf die Verbesserung meiner zahnärztlichen Behandlungsqualitäten. Aber ich sehe schon den Trend immer mehr auch, dass vor allem junge Zahnärztinnen, junge Zahnärzte auch Fortbildungen besuchen, die als Unternehmer gefragt sind oder mein Unternehmerwissen wachsen lassen, was ich sehr begrüße, weil das ist im Grunde extrem wichtig in der eigenen Zahnarztpraxis, dass man hier in dem Bereich fit ist. Konzentrieren möchte ich mich jetzt aber erstmal auf die Fortbildungen, die mich zahnärztlich oder zahnmedizinisch weiterbringen. Und aus Sicht des Arbeitnehmers, wie aber auch aus Sicht des Arbeitgebers. Ich habe oft die Frage von den angestellten Zahnärzten, mein Arbeitgeber übernimmt die Fortbildung oder das Curriculum zur Implantologie-Spezialisten oder den Masterstudiengang Implantologie, beteiligt er sich. Aber wenn ich dann innerhalb von 1 oder 2 Jahren die Praxis wieder verlasse, muss ich das anteilig zurückzahlen. Welche Regularien gibt es da zu beachten für beide Seiten, damit das alles eine möglichst hohe Rechtssicherheit hat?
Ja, also sogenannte oder auch Fortbildungsvereinbarung mit Rückzahlungsklauseln. Das ist für den beratenden Anwalt gefahrgeneigte Arbeit, um das mal so zu sagen, weil leider gibt es dazu keine gesetzlichen Vorgaben. Das Einzige, was es gibt, ist Rechtsprechung und die ändert sich ja, regelmäßig. Es gibt ein paar Grundsätze und die können wir gerne mal so im Einzelnen besprechen. Und einer davon ist, dass nicht jede Fortbildung überhaupt einer solchen Vereinbarung unterworfen werden kann, sondern wenn der Arbeitgeber eine Fortbildung bezahlt, kann er sich nur dann eine Rückzahlungsklausel vorbehalten für den Fall, dass der Arbeitnehmer ausscheidet, wenn es sich um eine solche handelt, die dem Arbeitnehmer einen geldwerten Vorteil bringt. Das heißt also nicht nur für die spezifische Arbeit in der Praxis, in dieser einen Praxis, ja, sondern auf dem Arbeitsmarkt. Also wenn er einen Skill oder sonst irgendwas erwirbt, was ihm wirklich einen Mehrwert bringt auf dem Arbeitsmarkt und er sich nachher besser verkaufen oder bessere Chancen hat. Ja. Das ist schon mal der Grundsatz. Und dann ist es natürlich so, für diese Vereinbarungen, sie müssen vor Beginn der Fortbildung abgeschlossen sein, also damit der Arbeitnehmer weiß, wenn ich das mache, ja, und der Arbeitnehmer da investiert, bedeutet das für mich, dass es eine gewisse Bindung gibt. Und bei dieser Bindungsdauer ist es ja so, sprich, also wenn der Arbeitnehmer vor einem gewissen Zeitraum aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, ist er ja in der Regel verpflichtet, den oder zumindest anteilig den Betrag, den der Arbeitgeber aufgewendet hat, wieder zurückzuzahlen an den Arbeitgeber. Das greift in meine Berufsfreiheit ein. Und die ist grundgesetzlich geschützt, Artikel 12. Ja? Und aufgrund dieser Tatsache muss die Bindungsdauer im Hinblick auf die Dauer und die Kosten, die der Arbeitgeber aufwendet für diese Fortbildung, angemessen sein. Mhm. Und für diese Angemessenheit gibt es, das Einzige, was es gibt, ist so eine ungefähre Faustformel, die sich an der Dauer der Fortbildung orientiert. Und da gilt der Faktor 6. Das heißt also, für jeden Monat, für jeden Tag der Fortbildung als solche mal 6 ist die Bindungsdauer, die ich ansetzen darf. Also ein Monat Fortbildung, ein halbes Jahr kann ich ihn binden. Und dann muss es auch so ausgestaltet sein, dass für jeden Monat, den er bleibt, sich der Betrag, den er zurückzuzahlen hat, um 1/6 reduziert. Und entsprechend ist das aufgebaut dann bei 1/12 und so weiter und so fort. Es kommt auf die Dauer der Fortbildung an. Maßgeblich ist auch der Fortbildungs- oder der Betrag, den der Arbeitgeber investiert, sodass man da auch nicht nur diese Faustformel anwenden darf. Wenn jetzt die Fortbildung einen Tag geht und 10.000 Euro kostet, dann darf ich da trotzdem auf jeden Fall mal eine gewisse Bindungsdauer vorsehen und bin nicht darauf beschränkt, dass es dann 6 Monate sind. Ja, also es hängt auch ein Stück weit vom Betrag ab, der da überhaupt entsprechend, wie soll man sagen, oder nicht auf 6 Tage beschränkt, sondern es hängt auch vom Betrag ab, der da eingebracht wird. Was auch wesentlich ist, es darf nur dann eine Rückzahlung vorgesehen und vorgehalten werden für Fälle, in denen der Arbeitnehmer aus freien Stücken geht. Also wenn er jetzt geht, weil er zum Beispiel krankheitsbedingt die Tätigkeit nicht fortführen kann oder sonst irgendwas, darf keine Rückzahlung vorgesehen sein. Wenn doch, ist die gesamte Klausel unwirksam. Und bei der Bestimmung des Zeitraums, der maßgeblich ist für die Bindungsdauer, ist es auch wichtig, dass ich nicht sagen kann, okay, die Fortbildung geht jetzt über 3 Monate und jeden Monat mache ich vielleicht einen Tag. Und dann setze ich an 3 Monate mal 6, super Sache, ja? Sondern maßgeblich ist wirklich die reine Fortbildungszeit, die ausschlaggebend ist. Also nicht da zu großzügig sein, viel hilft viel, sondern da gilt eher wirklich maßvoll und transparent agieren. Dann habe ich eine Chance, dass die Fortbildungsvereinbarung auch wirksam ist.
Das heißt, wenn ich zu stark überziehe, dann wird mir das im Nachgang vielleicht komplett rausfallen.
Solche Fortbildungsvereinbarungen, wenn sie vom Arbeitgeber sind, sie ja in der Regel vorformuliert sind, unterliegen der vollen AGB-Kontrolle. Bei Formularverträgen gilt das Verbot der geltungserhaltenen Reduktion. Das heißt also, wenn was zu viel ist, führt dazu, dass die komplette Klausel unwirksam ist.
Okay. Also lieber nochmal davor informieren und lieber ein Stück kürzer machen, wie man es eigentlich vielleicht im Kopf hatte. Dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es eben gilt und der Arbeitgeber sich quasi schützt, dass der Mitarbeiter die Fortbildung mitnimmt und direkt eine Woche später beim anderen.
Genau, also letztendlich ist es ja auch da so, ob der Mitarbeiter geht oder nicht, wird sich letztendlich nicht an der Fortbildungsvereinbarung mit Rückzahlungsklausel ausmachen, sondern da hängen sicherlich noch ganz viele andere Umstände mit drin. Es ist verständlich und macht auch Sinn, sich da ein Stück weit abzusichern, um auch dem Mitarbeiter zu sagen, hör mal zu, das ist ein Invest in unsere Zukunft und in deine Betriebstreue. Also als solches Zeichen finde ich es auch durchaus gut. Wichtig ist nur, und das ist der ganz klare Hinweis, mit den konkreten Konditionen der Fortbildung zum Berater gehen und sich dann eine entsprechende Fortbildungsvereinbarung aufzusetzen oder zumindest diese nochmal rückzubesprechen mit ihm. Weil, wie gesagt, es dann auch bei der Bestimmung des Betrags, der rückzuzahlen ist und so weiter und so fort, doch manchmal recht tricky sein kann, was da einzustellen ist, was eingestellt werden darf und so weiter und so fort.
Und wenn man dann eben nicht mit der Kondition einverstanden ist, die der Arbeitgeber einem anbietet, man die Fortbildung aber trotzdem sehr gerne machen will, kann man die ja auch selber noch aus freien Stücken machen. Was ich oft in der Überlegung habe oder oft in der Formulierung habe, sind gar nicht Eurobeträge, sondern dass eine Vereinbarung getroffen wird zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber, dass der Arbeitnehmer die Fortbildung bezahlt, aber der Arbeitgeber den Arbeitnehmer für diese Fortbildung freistellt. Bei vollem Lohn zum Beispiel, also quasi das ermöglicht, dass er daran zeitlich teilnimmt, weil manche Fortbildung ist ja dann schon auch zeitintensiv und fällt auf die Wochentage und dann seinen Urlaub zu opfern oder den Urlaub zu nehmen, ist für viele dann auch nicht sinnvoll. Gibt es da auch Regularien, die das Ganze wieder beeinträchtigen? Muss ich dann meinen Urlaub oder diese freigenommenen Tage zurückgeben? Wird das in Geld aufgewogen? Gibt es da...
Also für den Arbeitnehmer ist natürlich ganz gut zu wissen, dass es dieses Berufsbildungsgesetz gibt, wo auch entsprechende Urlaubstage, bezahlte freie Tage vorgesehen sind, schon vom Gesetzgeber, die mir der Arbeitgeber gewähren muss. Für den Arbeitgeber ist gut zu wissen, dass natürlich auch die bezahlte Freistellung ein wirtschaftliches Äquivalent hat, also es ist ein Entgeltbetrag, den kann ich ausrechnen und dann wiederum auch eine entsprechende Rückzahlungsklausel vorsehen, dass wenn ich halt mit Blick auf die Anzahl der Tage, die ich freigestellt habe, eine Bindungsdauer vereinbart wird. Und wenn der Mitarbeiter vorher geht, aus freien Stücken, dann kann dieser Betrag wiederum anteilig gekürzt für die Zeit, die er schon da war, nach Abschluss dieser Prüfung zum Beispiel, abzüglich dieser Zeiten, kann dann rückgefordert werden über diese Rückzahlungsklausel.
Jetzt gibt es ja auch viele Fortbildungen, die gar nicht im Interesse des Arbeitgebers stehen. Zum Beispiel entscheidet sich der angestellte Zahnarzt für eine Fortbildung, wie er eine eigene Praxis macht. Wir bieten laufend solche Fortbildungsveranstaltungen an. Oder er entscheidet sich dazu, eine Fortbildung zu machen, die nicht im Sinne der Praxis ist, weil die Praxis sich auf ein anderes Konzept spezialisiert hat, eine implantologische Praxis. Aber der Mitarbeiter brennt einfach für Kinderzahnheilkunde und will sich da entsprechend nochmal weiterbilden und der Arbeitgeber unterstützt es nicht oder erkennt den Mehrwert vielleicht da nicht drin. Jetzt sagt der Arbeitgeber, ich unterstütze das weder finanziell noch gebe ich dir für die Zeit frei. Welche Möglichkeiten hat der Arbeitnehmer, zusätzlich? Er kann natürlich Urlaub nehmen und alles selber bezahlen. Oder was gibt es noch für Chancen?
Also klar, er kann den Urlaub nehmen, ganz normal von seinem Jahresurlaub. Und dann gibt es zum Beispiel in Baden-Württemberg auch dieses Bildungszeitgesetz. Ich habe vorher die falsche Begrifflichkeit genannt. Also Bildungszeitgesetz, das für dort bestimmte Fortbildungsregeln, die müssen gewisse Kriterien erfüllen, ja, dann vorsieht, dass der Arbeitnehmer Anspruch hat auf 5 Tage bezahlte Freistellung, um solche entsprechenden beruflichen Fortbildungen dann wahrnehmen zu können. Ja. Ne?
Das gilt sowohl für die angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzte, wie aber auch
für jeden Arbeitnehmer.
Genau. Und die Fortbildungen, die anerkannt sind?
Die kann ich auf der Homepage, zum Beispiel des Landes Baden-Württemberg, kann ich das hinterfragen, ja, und kann das abfragen, ob diese Fortbildung eine solche ist, die hier runterfällt, und dann kann ich diesen Anspruch geltend machen bei meinem Arbeitgeber.
Habe ich jetzt Glück, dass ich in Baden-Württemberg wohne, oder gibt es in anderen Bundesländern auch ähnliche Gesetze?
Es gibt ähnliche Gesetze. Ich weiß jetzt allerdings weder, ob sie genauso heißen, noch wie sie gerade in den anderen Bundesländern sind, aber hier in Baden-Württemberg weiß ich es ganz bestimmt.
Ja, ja. Ich denke, das ist eine Riesenchance für die Zahnärztinnen und Zahnärzte, mit diesem Wissen einfach nochmal 5 Tage den doch sehr fortbildungsintensiven Beruf nochmal zu gestalten und das zu nutzen, um da einfach fachlich einmal im zahnmedizinischen Bereich, aber auch darüber hinausschauend eben im unternehmerischen Bereich und im persönlichen Bereich nochmal zu wachsen und mit dem Arbeitgeber zusammen eine gute Lösung zu finden, wie dieses Wachstum auch der Praxis.
Völlig richtig, ja.
Im letzten Block schauen wir uns jetzt noch an, was zu beachten ist im Rahmen der Arbeitsverträge bei einer Praxisübernahme. Da gibt es nämlich einige wichtige Punkte, und da freue ich mich schon drauf.
Ich mich auch.